Stell dir vor, du stehst auf einer Party, die Stimmungslocke, man unterhält sich, du hast vielleicht ein Glas Wein in der Hand. Und dann kommt jemand auf dich zu, legt den Arm um seine Begleitung und sagt, völlig ernst, also komplett ohne Ironie, darf ich dir meine Menstruierende vorstellen?
Da würde einem wahrscheinlich das Weinglas auf halbem Weg zum Mund stehen bleiben. Also das ist ein Bild, das sofort eine extreme kognitive Dissonanz auslöst.
Genau, und exakt mit solchen extremen Bildern arbeiten wir heute in unserem Tauchgang.
Ja, definitiv.
Es klingt im ersten Moment völlig absurd, aber genau in diese sprachlichen Zuspitzungen und ihre realen oder zumindest vom Autor empfundenen Konsequenzen stürzen wir uns jetzt.
Richtig.
Es geht nämlich um den Essay »Wenn Worte unter Aufsicht stehen« von Kurt Owoel. Der ist auf dem Blog Neuronensturm erschienen. Und um das direkt zu Beginn wirklich völlig transparent zu machen, wir haben es hier also absolut nicht mit einer sanften, ausgewogenen, soziologischen Abhandlung zu tun.
Keineswegs. Das ist ein ganz entscheidender Rahmen für unsere heutige Analyse. Der Text ist eine klassische, ja, radikale Satire. Und Satire hat historisch gesehen halt eine ganz bestimmte Aufgabe. Sie muss beißen, sie muss kratzen, auch mal irritieren. Sie lebt einfach von dieser schmerzvollen Überzeichnung.
Absolut.
Der Autor teilt hier massiv gegen die heutige Sprachpolitik und die sogenannten Social Justice Warriors aus, also kurz SJVs. Er nutzt diese Polemik ganz gezielt als stilistisches Mittel, um eine Debatte zu erzwingen.
Und unsere Mission für diese Betrachtung ist auch ganz klar definiert. Wir werden diese beißende Kritik hier nicht irgendwie weichspülen oder relativieren.
Nee, das würde am Kern dieses literarischen Formats komplett vorbeigehen.
Exakt. Wir schauen uns völlig ungeschminkt an, wie der Autor seine sprachlichen Pfeile abschießt, welche rhetorischen Hebel er nutzt und warum das Ganze so provokant formuliert ist.
Genau.
Und um das nochmal deutlich zu sagen, wir als Beobachter ergreifen dabei keine politische Partei. Wir verteilen hier keine Haltungsnoten für die eine oder andere Seite. Wir sezieren heute rein das Handwerk, die Argumentationsstruktur und eben die zugrunde liegende Wut dieses feurigen Textes.
Da gibt es einiges zu sezieren, ja.
Lass uns also direkt mal in die Architektur von diesem Essay einsteigen. Jeder polemische Text braucht ja ein klares Feindbild, so eine treibende Kraft. Für den Autor ist das der besagte Social Justice Warrior. Wie genau konstruiert der Text diesen Archetypus?
Was analytisch sofort ins Auge springt, ist, dass der Autor den SJV gar nicht als diesen klassischen, eindimensionalen und böswilligen Schurken zeichnet.
Ah, okay.
Das wäre rhetorisch auch einfach zu flach.
Aha.
Er beschreibt diese Figur vielmehr als jemanden mit einem selbst erteilten Auftrag. Es geht um so einen Eifer, der an einen Gärtner erinnert.
Einen Gärtner?
Ja, aber einen Gärtner, der eigentlich nur ein paar Unkrautpflanzen jäten will, aber in seinem absoluten moralischen Perfektionismus gleich den kompletten Garten mit dem Bagger umgräbt.
Wow, okay.
Der Naturzustand der Sprache ist ihm schlichtweg nicht ordentlich, nicht keimfrei genug.
Entgärtner mit dem Bagger. Das ist echt eine starke Metapher, weil sie diese Unverhältnismäßigkeit betont, die der Autor hier anprangert.
Genau.
Laut Text fängt diese sprachliche Überwachung ja oft ganz harmlos an. Ein kleiner Hinweis hier, ne, gut gemeinte Korrektur da. Aber aus dieser anfänglichen Sensibilisierung wird dann rasend schnell so eine dogmatische Vorgabe.
Und genau an diesem Punkt beschreibt der Text eine fundamentale Verschiebung in der Funktion von Sprache, die wir uns echt genauer ansehen müssen. Früher, so die Argumentation, war Grammatik in erster Linie eine Frage der strukturellen Richtigkeit. Es ging um Subjekt, Prädikat, Objekt, also um den reinen Transport von Informationen.
Dass man sich halt versteht?
Richtig. Der Autor argumentiert nun, dass Grammatik und Wortwahl für den SJW zu einer reinen Gesinnungsfrage mutiert sind. Das primäre Ziel des Sprechens ist plötzlich nicht mehr, vom Gegenüber inhaltlich verstanden zu werden.
Sondern.
Das primäre Ziel ist es, die moralisch richtige Haltung zu signalisieren. Man spricht eigentlich nur, um zu demonstrieren: Seht her, ich bin sensibilisiert. Ich bin reflektiert, ich gehöre zur moralischen Avantgarde.
Das ist ein echt faszinierender Aspekt. Die Sprache verliert quasi ihre Funktion als Brücke zwischen zwei Menschen und wird stattdessen zu einer Art persönlichem Schutzschild.
Exakt. Der Autor nennt das Worte mit Lotus-Effekt.
Lotus-Effekt, krass.
Ja, man sucht geradezu panisch nach Formulierungen, die so aalglatt und neutral sind, dass absolut niemand mehr an ihnen hängen bleiben oder sich stoßen kann.
Das klingt für mich als würde der Autor diagnostizieren, dass wir unsere Sprache in so viel Luftpolsterfolie einwickeln, dass wir am Ende das Paket gar nicht mehr öffnen können.
Schönes Bild, ja?
Vor lauter Knistern der Folie sehen wir den eigentlichen Inhalt nicht mehr. Aber da muss ich den Text jetzt auch mal kritisch abklopfen. Der Autor räumt ja selbst ein, dass diese Leute es eigentlich gut meinen.
Mhm, tut er.
Übersieht er dann in seiner eigenen satirischen Wut nicht den grundlegenden soziologischen Fakt, dass Sprache schon immer gesellschaftliche Machtverhältnisse widergespiegelt hat?
Das ist ein guter Punkt.
Eine Anpassung von Begriffen, die historisch gewachsen, diskriminierend oder verletzend sind, ist doch in einer sich wandelnden Gesellschaft vielleicht einfach unvermeidlich und ein Zeichen von Fortschritt. Macht es sich der Text da nicht ein bisschen zu einfach?
Also das ist genau der Kernkonflikt, den dieser Essay aufwirft. Der Autor bestreitet ja an keiner Stelle, dass Sprache sich organisch wandelt.
Okay.
Sein eigentlicher Kritikpunkt, und da bohrt die Satire ganz gezielt, ist der Paternalismus. Es ist diese Bevormundung von oben herab, die er ablehnt.
Verstehe.
Dieser ursprünglich gut gemeinte Eifer schlägt laut Text in eine Art ideologische Verordnung um. Eine kleine Elite meint, dem Rest der Bevölkerung vorschreiben zu müssen, wie sie die Welt zu benennen haben.
Mhm.
Und um zu demonstrieren, wie dieser theoretische Paternalismus in der gelebten Praxis echt spektakulär nach hinten losgeht, liefert uns der Autor ein extrem greifbares, fast schon tragikomisches Fallbeispiel aus der echten Welt.
Du spielst auf diese Anekdote aus Kiel an.
Ganz genau.
Die müssen wir detailliert betrachten, weil sie die Argumentation des Autors einfach perfekt zusammenfasst. Das Setting ist folgendes. In Kiel gibt es ein etabliertes Restaurant mit dem Namen Zum Mohrenkopf.
Mhm.
Und ein weißes Paar, das der Text prototypisch als moderne SJWs skizziert, betritt dieses Lokal.
Aber sie sind nicht da, um zu Abend zu essen.
Nee, absolut nicht. Die kommen mit einer klar definierten, moralisch aufgeladenen Mission. Sie gehen direkt zur Theke und verlangen in strengem Ton, den Inhaber zu sprechen.
Und hier entfaltet die Situation eine enorme, ja, unfreiwillige Komik, die der Autor genüsslich seziert.
Oh ja.
Der Wirt, ein Mann afrikanischer Herkunft, tritt an die Theke heran. Das Paar sieht ihn an, registriert ihn zwar, bittet dann aber noch einmal nachdrücklich darum, doch bitte den Chef zu holen.
Das ist echt Wahnsinn.
Der Wirt geht dann kurz in die Küche, kommt wieder heraus und das Spiel wiederholt sich. Laut der Schilderung verlangen sie dreimal nach dem Inhaber, bis bei dem Paar endlich der Groschen fällt.
Dass der schwarze Mann, der die ganze Zeit geduldig vor ihnen steht, der Inhaber dieses Lokals ist.
Genau der.
Und in dem Moment, in dem diese Erkenntnis bei denen einsickert, setzt der Autor seinen schärfsten rhetorischen Hebel an. Er dreht die Prämisse der Bevormundung einfach komplett um.
Richtig.
Das Paar fängt an, ihm zu erklären, der Name seines Restaurants sei zutiefst rassistisch, er sei unerhört und müsse im Namen der Gerechtigkeit sofort geändert werden.
Und der Wirt bleibt laut der Anekdote völlig ruhig und entlarvt das weiße Paar auf einer ganz fundamentalen Ebene.
Wie macht er das?
Das sitzt.
Ja, dieser Moment ist der Dreh- und Angelpunkt der Satire. Der Wirt geht sogar noch einen intellektuellen Schritt weiter.
Was sagt er noch?
Er erklärt dem Paar, dass eigentlich ihre Grundannahme rassistisch sei. Sie konnten sich in ihrem Weltbild schlichtweg nicht vorstellen, dass ein afrikanischstämmiger Mann nicht der einfache Angestellte, sondern der erfolgreiche Besitzer eines eigenen, florierenden Restaurants in Deutschland ist.
Krass, das ist ein richtig guter Punkt.
Ja, ihre eigene tief sitzende Erwartungshaltung hat sie verraten. Der Autor nutzt genau diesen Moment, in dem die Seifenblase der moralischen Überlegenheit des Paares platzt, für einen fundierten etymologischen Exkurs. Er will zeigen, dass diese sprachliche Empörung oft auf historischem Halbwissen fußt.
Er geht spezifisch auf die Herkunft des Wortes Moor ein?
Genau. Der Autor argumentiert, dass der Begriff historisch von den Mauren abstammt.
Okay.
In der Antike und besonders im europäischen Mittelalter galten die Mauren als der absolute Inbegriff für höchste medizinische, wissenschaftliche und kulinarische Qualität.
Ah, spannend.
Wenn also jemand in der Vergangenheit sein Lokal zum Mohrenkopf oder seine Apotheke Mohrenapotheke nannte, dann war das laut dieser historischen Lesart nie als Herabwürdigung gedacht.
Sondern eher als Kompliment.
Im absoluten Gegenteil, ja. Es war ein Qualitätssiegel, eine enorme historische Wertschätzung für das überlegene Wissen dieser Kultur.
Das ist genau der Aspekt, den der Text nutzt, um die Mechanik dieser sogenannten Cancel Culture anzugreifen. Das hast du auf Partys oder in Diskussionen bestimmt schon selbst erlebt. Jemand empört sich stellvertretend für eine andere Gruppe.
Klassiker.
Der Text zeigt hier auf, wie theoretisches Besserwissen, der Autor formuliert das sehr spitz als bloße Klugscheißerei ohne Wissenshintergrund, einfach an der gelebten Realität zerschellt.
Definitiv.
Dieser Inhaber in Kiel kannte seine eigene Geschichte, er wusste haargenau, warum er sein Lokal so genannt hat und er brauchte absolut keine weißen Übersetzer, die ihm seine eigene Identität erklären.
Wenn wir das mal abstrahieren und mit dem größeren Bild verknüpfen, der Text führt uns hier vor Augen, dass der Versuch, Geschichte und Sprache nachträglich und künstlich zu bereinigen, zu völlig paradoxen Situationen führt.
Mhm.
Man verteidigt plötzlich vehement Menschen, die sich gar nicht angegriffen fühlen, und zwar gegen Begriffe, deren komplexe historische Bedeutung man selbst oft gar nicht vollständig durchdrungen hat. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, der am Ende nur dazu dient, das eigene Ego zu streicheln.
Wenn also diese theoretische Sensibilität schon an der Realität eines Restaurantnamens scheitert, wie in Kiel, dann wird es laut dem Autor erst richtig bizarr, wenn man versucht, fundamentale Biologie neu zu schreiben.
Oh ja, da geht er richtig rein.
Das bringt uns direkt zurück zu unserem Einstiegsszenario. Der Satz, darf ich dir meine Menstruierende vorstellen?
Hier drückt die Satire das Gaspedal komplett durch. Der Autor stürzt sich auf das moderne Bestreben, Geschlechter sprachlich vollkommen zu neutralisieren und auf biologische Funktionen herunterzubrechen.
Okay, also weg vom klassischen Mann und Frau?
Genau. In dieser Logik wird aus der Frau die Menstruierende, aus der Mutter die Gebärende und aus dem Mann der Zeugende.
Um die Absurdität dieser Konstrukte zu entlarven, entwirft der Text dann das Beispiel einer fiktiven Todesanzeige. Er schreibt da, es trauern deine Menstruierende, in Klammern Ehefrau, deine Geborenen, das sind die Kinder, deine Gebärende als Mutter und deine Großgebärende, die Großmutter.
Ich muss echt schmunzeln, weil das natürlich maximal überspitzt ist.
Total.
Aber die Methode dahinter ist klar. Er nimmt die Logik der Gegenseite und wendet sie konsequent bis zum bitteren Ende an, um zu zeigen, dass sie im Alltag kollabiert.
Wie demontiert er das dann logisch?
Naja, nehmen wir den Begriff der Menstruierenden. Abgesehen davon, dass dieser spezifische biologische Vorgang nur wenige Tage im Monat andauert, ist er ja vor allem kein lebenslanger Zustand.
Stimmt.
Die Menstruation beginnt in der Pubertät und endet mit der Menopause irgendwo zwischen 50 und 60 Jahren. Eine 70-jährige Frau als Menstruierende zu bezeichnen, ist also nicht nur stilistisch fragwürdig, sondern faktisch schlichtweg falsch.
Das ist ja so, als würde man ein Auto nur noch als das gelegentlich Hupende bezeichnen, auch wenn es mit Motorschaden in der Garage steht. Es reduziert das Ganze auf einen winzigen Teilaspekt.
Eine sehr treffende Analogie. Und das führt uns zu dem philosophischen Kernargument, das der Autor hier platziert. Durch diese Art der extrem funktionalen Sprache verschwindet der eigentliche Mensch.
Wie meinst du das?
Das Individuum verflüchtigt sich hinter einem sterilen Katalog von biologischen Eigenschaften und körperlichen Funktionen. Der Mensch ist kein ganzheitliches Wesen mehr, sondern nur noch die Summe seiner temporären Zustände.
Mhm.
Und dieses Konzept des Zustalls führt uns nahtlos zu einem weiteren massiven Eizthema an den heutigen Universitäten, das substantivierte Partizip.
Ah, das berühmte Partizip. Aus Studenten werden Studierende, aus Lehrern Lehrende, aus Mitarbeitern Mitarbeitende.
Ein Dauerbrenner in der Debatte.
Der Autor holt sich hier keinen geringeren als Goethe als stilistischen Verbündeten und zitiert in Anlehnung an ihn den Satz, Studierende sitzen im Hörsaal, Studenten in Auerbachs Keller.
Ein rhetorisch brillanter Schachzug, um den feinen, aber entscheidenden grammatikalischen Unterschied zu verdeutlichen, der hier oft einfach unter den Tisch fällt.
Da muss ich jetzt aber wirklich mal als Advocatus Diaboli gegenhalten. Klammert der Autor hier nicht völlig aus, dass Sprache im menschlichen Alltag ohnehin fast nie mathematisch präzise funktioniert?
Wie meinst du?
Wir sagen ja auch, der Bäcker, selbst wenn der Mann gerade Feierabend hat und auf dem Sofa schläft. Wir nennen jemanden einen Fahrer, auch wenn er gerade an der roten Ampel steht.
Das ist wahr.
Ist es da nicht eine extreme linguistische Pedanterie des Autors, sich an dem Unterschied zwischen einem Zustand und einer Tätigkeit derart festzubeißen, nur weil sich die gesellschaftliche Norm eben in Richtung Inklusion ändert? Ist er da nicht genau der gleiche Kontrollfreak wie die Leute, die er kritisiert?
Das ist ein sehr berechtigter Einwand, den man dem Text durchaus entgegenhalten kann. Aber wir müssen verstehen, warum der Autor diese Entwicklung so vehement ablehnt.
Warum tut er das?
Für ihn ist es nicht nur linguistische Pedanterie. Es geht ihm um die Präzision des Denkens, die durch die Sprache geformt wird. Wenn wir aus einem Studenten einen Studierenden machen, dann zwängen wir laut Autor einen dauerhaften Zustand, nämlich das offizielle Eingeschriebensein an einer Universität mit Gewalt in eine ununterbrochene Tätigkeit.
Okay, das heißt, rein grammatikalisch gesehen
ist ein Studierender jemand, der in exakt diesem Millisekundenmoment dem Akt des Studierens nachgeht.
Das heißt, wenn der im Hörsaal schläft oder in der Mensa sitzt, ist der eigentlich gar kein Studierender mehr, sondern ein Schlafender oder ein Essender.
Genau diese logische Verzerrung kreidet die Satire an. Der Autor wehrt sich gegen die Vorstellung, dass wir die Sprache bewusst unpräzise machen, dass wir sie grammatikalisch verbiegen, einzig und allein, um das maskuline Geschlecht zu umgehen.
Mhm.
Das Ergebnis dieses Prozesses, so diagnostiziert es der Text, ist ein seelenloses Behördendeutsch. Die Sprache wird systematisch entkernt. Sie wird weich wie ein Kissen, an dem man sich nicht mehr stoßen kann, aber sie verliert dabei jede Kontur, jeden Rhythmus und jede literarische Farbe.
Und diese Entkernung der Sprache ist laut dem Text nicht nur ein ästhetisches Problem für Grammatikliebhaber, sie ist handfest gefährlich für die Gesellschaft. Denn, und hier macht der Text im letzten Drittel einen sehr spürbaren, fast schon dramatischen Tonwechsel, wer das falsche Wort benutzt, wer sich diesem weichen Kissen verweigert und auf Kontur beharrt, der landet heute schneller am Pranger, als er gucken kann.
Das ist absolut korrekt. Im letzten Abschnitt verliert der Text seine satirische Leichtigkeit weitgehend und wird deutlich düsterer und warnender.
Mhm.
Der Autor zieht historische Parallelen, die massives Gewicht haben. Er vergleicht die Mechanismen der heutigen Cancel Culture explizit mit mittelalterlichen Hexenjagden und dem Blockwartsystem der ehemaligen DDR. Das sind Vergleiche, die bewusst extrem provozieren sollen.
Blockwart ist ja ein extrem hartes, historisch aufgeladenes Wort. Wie genau begründet er denn diesen drastischen Vergleich im Text?
Seine Prämisse ist, dass der digitale Pranger heute omnipräsent ist und ohne Öffnungszeiten arbeitet.
Okay.
Ein einziges falsches Wort, vielleicht sogar ein altes Wort, das man völlig unbedarft aus jahrzehntelanger Gewohnheit benutzt hat, genügt als Auslöser. Und sofort beginnt das Tribunal.
Ohne Wenn und Aber.
Genau. Der Autor kritisiert, dass dieses Tribunal ohne rechtsstaatliche Gerichtsverfahren abläuft, ohne jegliche Abwägung von Verhältnismäßigkeit und vor allem ohne die Chance auf Vergebung oder Rehabilitation. Wer wagt zu widersprechen oder den Beschuldigten zu verteidigen, macht sich durch Kontaktschuld sofort selbst verdächtig.
Es ist ein Tribunal, bei dem die kollektive Empörung gleichzeitig Kläger, Richter und Henker ist. Und das eigentliche Ziel dieser Bewegung, das ist ein psychologischer Mechanismus, den der Text sehr scharf herausarbeitet, sei gar nicht die Etablierung neuer, freundlicherer Vokabeln.
Sondern?
Das primäre Ziel sei die absolute Verunsicherung der Bevölkerung. Die Menschen sollen anfangen, sich selbst vorauseilend zu zensieren.
Das ist ein starker Punkt, ja?
Und das ist ein Punkt, den wir im Alltag oft spüren. Du kennst wahrscheinlich diesen Moment, in dem man mitten im Satz zögert, umformuliert oder ganz abbricht. Nicht, weil man eine böse Absicht hatte oder jemanden verletzen wollte, sondern aus dieser puren, diffusen Sorge heraus, dass einem aus einem unglücklich gewählten Wort sofort ein Strick gedreht wird und man sozial geächtet wird.
Diese Schere im Kopf, diese permanente Selbstüberwachung, ist genau das, was der Autor als fundamentale Zerstörung unserer Debattenkultur anprangert.
Mhm.
Man tastet sich im Gespräch nur noch vorsichtig vor wie in einem dunklen, unbekannten Raum. Und aus purer Angst, sich an den unsichtbaren Möbeln der neuen Sprachregeln zu stoßen, entscheidet man sich am Ende lieber dafür, gar nichts mehr zu sagen. Der gesellschaftliche Diskurs verstummt einfach.
Und der Autor wirft der Bewegung, die diese Regeln aufstellt, dabei eine unfassbare Doppelmoral vor. Das ist ein sehr interessanter rhetorischer Zug.
Absolut.
Er schreibt, dass die Gefühle der anderen, also konservativer, älterer oder auch einfach Menschen aus Milieus, die diesen akademischen Sprachwechsel nicht mitmachen wollen oder können, dass die diesen Tugendwächtern völlig egal sind. Das Paradebeispiel des Autors für diese Heuchelei ist der mittlerweile allgegenwärtige Kampfbegriff alte weiße Männer.
Ein Begriff, der in fast jeder gesellschaftlichen Debatte der letzten Jahre aufgetaucht ist.
Genau. Wenn man diesen Begriff mal analytisch zerlegt, wie der Text es tut, greift der Autor hier ja eigentlich eine massive dreifache Diskriminierung an.
Mhm.
Er moniert, dass dieser Begriff eine Abwertung basierend auf dem Alter ist, eine Abwertung basierend auf der Hautfarbe und eine Abwertung basierend auf dem Geschlecht. Sieht der Autor das als bewusste, zynische Heuchelei oder als totalen blinden Fleck dieser sogenannten Woken-Bewegung?
Also der Text legt da ganz klar nahe, dass es sich um einen kolossalen, blinden Fleck handelt, der einfach aus absoluter moralischer Überheblichkeit entsteht.
Okay.
Der Autor ätzt, dass die Protagonisten in ihrer eigenen Blase der Wokeness gar nicht mehr realisieren, was sie da tun. Sie beanspruchen höchste Sensibilität und Schutzbedürftigkeit für sich selbst und ihre eigene Klientel, teilen aber gleichzeitig völlig hemmungslos und strukturell diskriminierend gegen diejenigen aus, die sie als ihre intellektuellen Feinde markiert haben.
Das ist eine echt schonungslose Diagnose der aktuellen Debattenkultur. Aber der Essay belässt es ja nicht bei dieser reinen Zustandsbeschreibung. Er schließt seinen Text mit einem sehr konkreten Blick in die Zukunft. Eine Art soziologischer Prophezeiung, wenn man so will.
Richtig.
Der Autor ist zutiefst davon überzeugt, diese permanente Unterdrückung, dieser massive sprachliche Zwang von oben, der bleibt nicht ohne gesellschaftliche Folgen. Er behauptet, das Pendel schlägt bereits mit voller Wucht zurück.
Wenn wir die Kernbotschaft der Satire für unsere Analyse mal zusammenfassen, lautet sie: Sprache, die von einer elitären Minderheit von oben ideologisch verordnet wird, ist historisch betrachtet immer zum Scheitern verurteilt.
Mhm.
Der Autor unterscheidet hier sehr scharf zwischen natürlichem, organischem Sprachwandel und künstlichen Vorschriften. Es ist natürlich, dass wir heute Handy sagen und das Wort Wählscheibe langsam verschwindet, weil sich unsere technologische Realität einfach verändert hat.
Das ist organisches Wachstum.
Exakt. Künstliche Sprachvorschriften hingegen kannte man laut Text bisher nur aus totalitären oder dystopischen Systemen.
Er bringt da dieses Beispiel aus der DDR, das dem bürokratischen Irrsinn wunderbar einfängt, dass man dort zu Weihnachten in den Geschäften offiziell keine religiös konnotierten Engel für den Tannenbaum kaufen durfte, sondern ganz offiziell Jahresendzeit-Flügelpuppen erwerben musste. Ich muss da echt immer wieder drüber lachen.
Ja, es ist ein fast schon schmerzhaft perfektes Beispiel für bürokratische Sprachverbiegung aus rein ideologischen Gründen.
Total.
Und der Autor zieht eine direkte, harte Linie von diesem heutigen, ähnlich gelagerten Sprachzwang hin zu einem massiven politischen Backlash in der westlichen Welt.
Genau, er analysiert die politische Landschaft und sagt, wer die Leute sprachlich und moralisch permanent in die Enge treibt, der erntet unweigerlich trotzige Abwehrreaktionen. Er nennt explizit die Wahl von Populisten wie Donald Trump in den USA. Oder auch kulturelle Gegenbewegungen, wie den Trend der Tradwives, also junge, oft hochgebildete Frauen, die ganz bewusst und fast schon provokant wieder ein ultratraditionelles Hausfrauenrollenbild der 50er Jahre leben. Das alles sieht der Autor nicht als isolierte Phänomene, sondern als direkte, fast schon physikalische Gegenreaktion auf diesen völlig überspannten SJW-Bogen. Druck erzeugt Gegendruck.
Das Schlusswort des Textes ist im Grunde eine sehr düstere, fast schon zynische Warnung an die heutigen Tugendwächter.
Wie lautet die?
Die Prämisse lautet, wer heute so eifrig und unerbittlich andere an den digitalen Pranger stellt, wer diese Mechanismen der sozialen Ausgrenzung so perfektioniert, der hat vielleicht morgen schon selbst ein Dauerabo an diesem Pranger gebucht, wenn der gesellschaftliche Wind sich unweigerlich dreht. Die Revolution frisst ihre Kinder und die sprachliche Revolution bildet da keine Ausnahme.
Puh, das ist ein echt starker Schlusspunkt des Autors. Lass uns das mal kurz sacken lassen. Der Text feuert wirklich aus allen Rohren. Er ist unbequem, er ist polemisch, er ist, wie es gute Satire eben sein muss, absolut kompromisslos in seiner Zuspitzung.
Definitiv.
Wir haben heute gesehen, wie der Autor sprachliche Präzision gegen moralische Sensibilität ausspielt und welche gesellschaftlichen Risse er dabei offenlegt. Der Autor vertritt den vehementen Standpunkt, dass die Sprache den Menschen gehört, die sie im Alltag sprechen und dass sie sich nicht dauerhaft in ein akademisches Korsett zwängen lässt.
Ein sehr klares Plädoyer.
Aber, und das ist der Gedanke, den ich dir am Ende dieser Analyse heute noch mit auf den Weg geben möchte. Ein Gedanke, der über den Text hinausgeht. Lass dir das mal in Ruhe durch den Kopf gehen. Wenn wir wirklich komplett aufhören, über unsere Worte nachzudenken, wenn wir einfach wieder völlig ungefiltert so sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist, wie man so schön sagt, sind wir dann wirklich intellektuell freier in unserem Denken?
Gute Frage.
Oder übernehmen wir dann nicht vielleicht doch einfach völlig unhinterfragt die Vorurteile, die Rassismen und die blinden Flecken der Generationen vor uns, die ja unbestreitbar tief in den Strukturen unserer Alltagssprache verankert sind? Ist absolute sprachliche Freiheit, wie der Autor sie fordert, vielleicht am Ende genauso eine Utopie und Illusion wie die perfekte, klinisch reine sprachliche Gerechtigkeit, die er so scharf kritisiert?
Da gibt es einiges zum Grübeln.
Absolut. Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal einen Satz beginnst und kurz zögerst. Oder wenn dir auf der nächsten Party jemand vorgestellt wird. Vielleicht nicht unbedingt als Menstruierende, aber du weißt, was ich meine. Das war unser Tauchgang für heute. Bis zum nächsten Mal.